Ja, angekündigt für den heutigen Abend ist ein Vortrag. Ich werde auch einen solchen halten, aber ich werde den Vortrag sehr kurz gestalten, damit wir viel Zeit haben für die Diskussion. Ich denke, in der Gesprächsform kann man vielleicht doch ein bisschen besser was gemeinsam entwickeln, als in der Form, dass einer nur da eine Stunde spricht. Ich werde ganz knapp zusammengedrängte Thesen vortragen, 6 Thesen insgesamt. Thesen haben natürlich den Nachteil, dass sie meist nicht sehr differenziert sind. Das eine oder andere werden wir dann aber in der Diskussion ja vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln können, als das in dieser Thesenform möglich ist. 6 Thesen. Davon beschäftigen sich die ersten 3 in zunächst beschreibender Weise mit den Zielen, den Methoden und mit der Reichweite der sowjetischen Dritte Weltpolitik. Dann werde ich in einer 4. These versuchen, man muss sich dann etwas weiter ausholen, die Gründe der sowjetischen Dritte Weltpolitik, ihre Motive, ihre Triebkräfte zu umreißen. Dann werde ich schließlich nach den Folgen für die Dritte Welt fragen und auch einige Schlussfolgerungen für die Solidaritätsbewegung ziehen. Ich versuche, die sowjetische Dritte Weltpolitik nach 1945 in ihrer Gesamtheit darzustellen. Das heißt, dass Afghanistan nur gestreift wird. Vielleicht können wir in der Diskussion auf Afghanistan wieder zurückkommen, was schon wichtig ist, denn alle Beobachter sind sich einig, dass mit dem Einmarsch in Afghanistan die sowjetische Dritte Weltpolitik den Rahmen, den sie vorher hatte, verlassen hat. Also ein Einmarsch in ein Land der Dritten Welt hat es vorher nicht gegeben. Diesen Unterschied können wir vielleicht dann auch in der Diskussion noch einmal herausarbeiten. So viel zur Vorrede. Nun zur These 1, die Ziele der sowjetischen Dritte Weltpolitik. Die Politik der Sowjetunion in der Dritten Welt, wie auch anderswo, lässt sich nach meiner Auffassung kennzeichnen, in ihren Zielen kennzeichnen als eine klassische, traditionelle Großmachtpolitik, wie wir sie seit der Entstehung der Nationalstaaten kennen. Klassische, traditionelle Großmachtpolitik zielt darauf ab, eine möglichst große Zahl treuer Verbündeter zu gewinnen oder in einer weniger verschleiernden Sprache ausgedrückt, eine möglichst große Zahl von Staaten abhängig zu machen von dieser Großmacht. Was aber mindestens ebenso wichtig ist, in der heutigen Zeit wahrscheinlich wichtiger, eine Großmacht erweist sich als eine solche dadurch, dass sie überall dort, wo weltpolitische Weichen gestellt werden, wo die weltpolitischen Beziehungen geordnet und Krisen gelöst werden, sie mitredet. Also eine Großmacht erkennt man daran, dass sie in allen Konferenzen, die regionale oder sonstige Krisen der Weltpolitik lösen, mit am Tisch sitzt. Und es ist ein Ziel der Sowjetunion, nach Möglichkeit überall dort, wo diese weltpolitischen Beziehungen neu zu regeln sind, dabei zu sein. Indem die Sowjetunion danach strebt, also beispielsweise in der aktuellen Situation ist es so, dass insbesondere im Nahen Osten und in Südafrika Lösungen für die Zukunft zu finden sind, dort will die Sowjetunion auf jeden Fall mitreden. Indem sie mitredet und am Konferenztisch dabei sitzt, will sie erreichen, dass sie anerkannt wird als eine gleichberechtigte, als eine den USA gleichberechtigte Macht. Die Frage der Anerkennung spielt in den Regeln der internationalen Politik eine große Rolle. Wir kennen aus der Geschichte aller Verhandlungen zum Beispiel dieses Vorspiel, dass es zunächst einmal darum geht, wer verhandelt überhaupt mit. Wer am Konferenztisch sitzt, ist ein anerkannter Gesprächspartner, womöglich ein gleichberechtigter Gesprächspartner. Und das ist natürlich eine Rolle, die Kräfte in Konflikten, in Verhandlungen anstreben. Und die Sowjetunion strebt aber nun vor allem an, mit der Supermacht schlechthin, also ich rede nicht von zwei Supermächten, ich betrachte nur die USA als eine solche, das wird auch noch zu begründen sein. Die Sowjetunion strebt danach, also ebenso wie die Supermacht USA, überall gefragt zu werden und mitzusprechen. Dabei geht es ihr nicht nur um die Konstellation der Weltpolitik, sondern es geht ihr vor allem darum, von den USA anerkannt zu werden als gleichberechtigter Partner, zu den Gründen dieses Strebens dann später. These 2 zu den Methoden. Die Methoden der sowjetischen Politik unterscheiden sich von den der NATO-Staaten unter der Führung der USA in einem ganz entscheidenden, in einem ganz wesentlichen Punkt. Die Sowjetunion ist nicht in der Lage oder nur ausnahmsweise in der Lage, die Länder, in denen sie Einfluss gewinnt, ökonomisch zu durchdringen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, auf den auch nachher nochmal zurückzukommen sein wird. Der wichtigste Hebel der Machtpolitik der USA, Europas, auch Japans in der Dritten Welt ist es, diese Länder ökonomisch von sich abhängig zu machen. Das heißt also auf eine auf den ersten Blick zunächst einmal gewaltfreie Form. Man erreicht das eben durch gewisse Hilfsleistungen, durch Investitionen, durch die Verknüpfung der Märkte der verschiedenen Länder. Und das hat natürlich zur Folge die ökonomische Durchdringung, dass die Abhängigkeit besonders stark ist, sehr viel stärker als bei jeder anderen Form der Abhängigmachung. Dieses Mittel der ökonomischen Durchdringung steht nun aber, wie gesagt, der Sowjetunion nicht zur Verfügung, aus dem einfachen Grunde, sie hat dazu nicht das notwendige Kapital. Ihre eigene Ökonomie ist derart schwach entwickelt, zeigt so viele Mängel, dass sie gar nicht die Überschüsse produziert, die notwendig sind, um überall in der Welt ökonomisch vordringen zu können. Die Sowjetunion ist noch nicht einmal in der Lage, ihr eigenes Territorium, Sibirien, ökonomisch zu erschließen, geschweige denn andere Länder wirtschaftlich so zu durchdringen. Das ist, erfordert eben eine hohe Investition, eine lohnende Investition in den meisten Fällen, wie man an den westlichen Ländern sehen kann. Aber diese Vorschüsse müssen erst einmal da sein, die in die abhängig zu machenden Länder nun eindringen. Und die hat die Sowjetunion nicht. Die Sowjetunion hat zeitweilig Sympathien gewonnen in der Dritten Welt mit ihrem Entwicklungsmodell. Die Sowjetunion war ja selbst 1917 ein unterentwickeltes Land mit nur ganz geringen industriellen Sektoren und sie hat gewissermaßen Industrialisierung geschafft. Allerdings hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass dies eine Form der Industrialisierung ist, die nicht übertragbar ist auf andere unterentwickelte Länder und vor allem ist diese Form der Industrialisierung natürlich nicht sehr attraktiv. Zum einen, weil sie mit brutaler Gewalt durchgesetzt wurde, zum anderen, weil sie, wie auch schon gesagt, nicht sehr effektiv ist. Also nach 70 Jahren Sozialismus ist es dort immer noch nicht gelungen, einen auch nur bescheidenen Wohlstand für die Massen der Bevölkerung zu erreichen. Also aus Kapitalmangel und auch aus dem Grunde, dass das Entwicklungsmodell, das sowjetische Entwicklungsmodell wenig attraktiv ist, gelingt es ihr nicht, Staaten ökonomisch abhängig zu machen, mit zwei Ausnahmen, Vietnam und Kuba. In diesem Falle, Vietnam und Kuba sind wirtschaftlich abhängig von der Sowjetunion, das konnte allerdings nur deshalb geschehen, weil der Westen sich geweigert hat, wirtschaftliche Beziehungen mit diesen Ländern aufrechtzuerhalten. Der Westen hat Kuba und Vietnam boykottiert und das hat die Sowjetunion verpflichtet, um diese Länder überhaupt am Funktionieren zu halten, dort sich ökonomisch sehr stark zu engagieren. Das heißt also vor allem der westliche Boykott, nicht der also weder von der kubanischen noch von der vietnamesischen Führung gewollt war, die beide auch, um nicht zu große Abhängigkeiten zur Sowjetunion zu geraten, auch wirtschaftliche Beziehungen zum Westen haben wollten. Die Weigerung des Westens also ist schuld daran, dass diese beiden Länder sich auch ökonomisch so eng an die Sowjetunion anlehnen mussten und nun von den Transferzahlungen der Sowjetunion in diese Länder abhängig sind. Aber das sind zwei Ausnahmen und die Sowjetunion ist auch nicht in der Lage, weitere Länder in dem Maße zu unterstützen wie Vietnam und Kuba. Denn das ist der große Unterschied zwischen ökonomischer Abhängigkeit von den westlichen Industrieländern und von denen des Ostens. Die Sowjetunion zahlt drauf. Vietnam und Kuba sind eine sehr teure Angelegenheit für die Sowjetunion, während der Westen im Allgemeinen sehr stark profitiert von der Abhängigkeit, insbesondere der rohstoffproduzierenden Länder. Indem ich sage, die Sowjetunion schafft es nicht, Länder der dritten Welt ökonomisch zu durchdringen, sage ich natürlich nicht, dass sie überhaupt kein wirtschaftliches Interesse hat. Das hat sie auch. Insbesondere, das ist das Wesentliche, das wichtigste Interesse, am Waffenhandel. Die Sowjetunion erwirtschaftet mittlerweile, es gibt verschiedene Berechnungen und Schätzungen, die hängen alle etwas in der Luft, weil die Daten sehr unsicher sind, aber die verschiedenen Berechnungen gehen davon aus, dass die Sowjetunion ein Viertel bis ein Drittel ihrer Devisen durch den Waffenhandel mit der dritten Welt erwirtschaftet. Und das ist ein erheblicher Faktor in der ökonomischen Gesamtrechnung der Sowjetunion. Als ein Land, das auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig ist, das wenig Produkte verkaufen kann, die Geld einbringen, leidet die Sowjetunion notorisch an Devisenmangel. Und sie braucht dringend Devisen, um westliche Technologien zu kaufen, die sie selbst nicht entwickeln kann. Und diese Devisen bezieht sie zum großen Teil aus dem Waffenhandel. Womit wiederum nicht gesagt ist, dass die Sowjetunion Waffen produziert und Waffen verkauft, um dieses Geschäft zu machen. Heute hat sie diesen Vorteil. Ursprünglich hatte sie andere Absichten. Sie hat ursprünglich Waffen zu Sonderkonditionen geliefert, sie zum Teil verschenkt, sie zum Teil getauscht gegen Naturalien, die sie selbst in Hülle und Fülle hatte. Es hat sich also so nach und nach aus den internationalen Beziehungen ergeben, dass das auf einmal ein lohnendes Geschäft war. Und heute ist die Sowjetunion also der zweitgrößte Waffenhändler auf dem Weltmarkt. Das ist das ökonomische Interesse, aus dem aber nach wie vor keine Abhängigkeit, keine Durchdringung resultiert. Wenn nun die Sowjetunion die Länder der dritten Welt nicht wirtschaftlich abhängig machen kann, dann bleiben ja also nur die politischen Mittel. Das sind im harmlosesten Falle diplomatische Mittel. Man nimmt Beziehungen auf, schließt Freundschaftsverträge, schließt Kulturabkommen und versucht auf diese Weise, Länder sich geneigt zu machen, einen gewissen Einfluss in Ländern zu gewinnen. Dieser Einfluss, der mit rein diplomatischen Mitteln errungen ist, reicht aber nie aus, um in den inneren Verhältnissen eines Landes wirklich mitreden zu können. Das schafft die Sowjetunion vor allem, und das ist der wichtigste Hebel ihrer dritten Weltpolitik, indem sie sich in Konflikte einmischt, indem sie Konflikte zwischen Staaten der dritten Welt oder auch innerstaatliche Konflikte ausnutzt, um sich einer Konfliktpartei anzudienen als Schutzpatron und dann auf diese Weise im Falle eines Sieges dieser Partei in diesem Land entsprechenden Einfluss zu gewinnen. Das Äußerste, was die Sowjetunion dabei zu bieten hat in ihrem Arsenal, ist die Übernahme einer militärischen Schutzgarantie, das heißt die Verpflichtung, ein Land militärisch zu schützen, wenn es angegriffen wird. Diese Mittel, vor allem also diese Einmischung in innere Konflikte, in soziale Kämpfe, wie auch in zwischenstaatliche oder ethnische Kämpfe, sind keineswegs neu. Sie haben überhaupt nichts zu tun mit dem in Anführungszeichen sozialistischen Charakter der Sowjetunion. Das sind die Mittel, die alle Großmächte angewendet haben. Diese Mittel haben alle Großmächte angewendet, die auf der Welt Einfluss gewinnen wollten, ganz unabhängig, welche innere Verfassung diese Länder hatten, politisch wie wirtschaftlich. Deswegen spreche ich also auch von einer klassischen und traditionellen Großmachtpolitik. Das ist ein politisches Muster, das unabhängig ist von der gesellschaftlichen und politischen Verfassung eines Landes, das von der Sowjetunion hier also übernommen worden ist. die Unterstützung beispielsweise von Aufständischen im Einflussgebiet eines Gegners ist so alt wie die Großmachtpolitik selbst. Selbst die Unterstützung von Befreiungsbewegungen ist nicht von der Sowjetunion erfunden worden. Selbst das englische Empire hat Aufstandsbewegungen, Befreiungsbewegungen, nationalistische Bewegungen unterstützt, wenn diese eben aktiv waren auf dem Einflussgebiet des Gegners. Nicht, um ein Beispiel zu nennen, Engländer und Franzosen haben den arabischen Nationalismus unterstützt, als die arabischen Länder noch zum Osmanischen Reich gehört haben. Und als das Osmanische Reich zusammengebrochen ist, haben sich dann England und Frankreich in den arabischen Ländern selbst festgesetzt. Auch Deutschland hat eine solche Politik gemacht. Deutschland hat in Persien, auch in Afghanistan, Einfluss gewonnen auf ähnliche Weise. Da hat man also versucht, den englischen Einfluss in dieser Gegend zu brechen oder ihm entgegenzuwirken, indem man nationalistische Kräfte unterstützt hat. Also den Feind des Feindes zu unterstützen, das ist einer der ältesten Hüte in der internationalen Politik und das macht auch die Sowjetunion. Die Sowjetunion hatte allerdings sehr viel Gelegenheit, dies zu tun, weil nach 1945, dann insbesondere seit den 60er Jahren wiederum, die Länder der Dritten Welt sich aus der Kolonisierung befreien konnten. Entsprechend viele Konflikte gab es und dort hat die Sowjetunion also immer versucht, einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Das, was die Sowjetunion dort tut, das hat natürlich überhaupt nichts zu tun mit einem irgendwie gearteten Idealismus. Also die offizielle Propaganda, man handle aus internationaler Solidarität, Völkerfreundschaft und so weiter und so weiter. Das ist natürlich sehr durchsichtige Propaganda. Kein Staat der Welt handelt aus idealistischen Motiven. Alle Staaten handeln in der Weltpolitik meistens opportunistisch und berechnend. Die Sowjetunion macht da überhaupt keine Ausnahme. Das kann man also leicht erkennen, wenn man sich anschaut, welche Herrscher beispielsweise die Sowjetunion unterstützt hat und wozu sie sie unterstützt hat. Wenn man diese Fälle sich vor Augen hält, dann blamiert sich diese volltönende Propaganda von der internationalen Solidarität von selbst. Man muss sich ja nur mal vor Augen halten, dass die Sowjetunion beispielsweise den General Videla in Argentinien unterstützt hat, also einen berüchtigten Killer und Foltergeneral. Videla hat sogar das Material geliefert bekommen, das zur Herstellung von Atombomben notwendig ist. Glücklicherweise sind die argentinischen Techniker nicht fertig geworden vor dem Falklandkrieg, aber es ist klar, wie eine solche Politik zu werten ist. Unterstützt wurde beispielsweise auch der Schah von Persien, und zwar mit ausgesprochenen Bürgerkriegswaffen, mit gepanzerten Fahrzeugen, mit gepanzerten Hubschraubern. Mit diesen Waffen hat der Schah Volksaufstände niedergeschlagen. Unterstützt wurde Idi Amin, ebenfalls mit Bürgerkriegswaffen, mit denen er unter der ugandischen Bevölkerung dann Massaker angerichtet hat. Daran kann man erkennen, dass der Sowjetunion jedes Mittel recht ist, um jemanden, den sie für mächtig halten, für einen potenziellen Bündnispartner halten, auf ihre Seite zu ziehen. Ebenfalls belegt wird diese These durch die bekannten Frontwechsel der Sowjetunion in internationalen Konflikten. Solange Äthiopien beispielsweise sich eng anlehnte an die USA, hat die Sowjetunion die eritreische Unabhängigkeitsbewegung unterstützt. War ein anderes Regime an der Macht, ein Regime, das sich an die Sowjetunion anlehnte, da begann die Sowjetunion bei der Bekämpfung des eritreischen Aufstandes zu helfen. Leider nicht nur die Sowjetunion, sondern auch Kuba. Also an solchen Frontwechseln kann man und auch an der Liste der merkwürdigen Gestalten, die die Sowjetunion bisher unterstützt hat, kann man erkennen, dass hier ein reines Machtkalkül die Feder führt und also keineswegs irgendeine reine Lehre von irgendwelchen Völkersolidaritäten. Die Sowjetunion hat dabei oft sich auf recht unsichere Leute verlassen. Sie hat sich sehr oft verkalkuliert. Das letzte Beispiel war die Unterstützung von Ferdinand Marcos noch 2 Tage vor seinem Sturz. Da hat man eben erkannt, die Amerikaner lassen Marcos fallen. Sie suchen einen neuen Statthalter in den Philippinen. Da hat man sich flugs Marcos angedient. So hat man sich also öfter auch ziemlich in den Finger geschnitten. Nicht passiert ist das allerdings bei der Übernahme militärischer Garantien. Da ist die Sowjetunion ausgesprochen vorsichtig. Militärische Schutzgarantien vergibt sie nur an solche Länder, die für sie berechenbar, das heißt kontrollierbar sind. Das heißt solche Länder, die deren innere Verhältnisse eine gewisse Garantie dafür geben, dass kein plötzlicher Umschwung passieren kann, beziehungsweise dafür, dass die Führung dieses Landes keinen Konflikt eingeht, der die Sowjetunion in was hineinziehen könnte. Also Gaddafi kann machen, was er will. Der wird nie eine militärische Schutzgarantie bekommen. Die einzigen Länder, die das bisher haben, sind Kuba und Vietnam. Eine gewisse Aussicht auf eine militärische Schutzgarantie scheint mir Äthiopien zu haben. Zumindest scheint Äthiopien diese anzustreben. Ich vermute, dass die Landreform, die zurzeit in Äthiopien durchgeführt wird, die sehr brutal ist, die sehr viele Menschenleben kostet, diese gewaltsame Kollektivierung, die in manchen Zügen an stalinistische Politik, an Politik Stalins erinnert, scheint mir darauf abzuzielen, der Sowjetunion vorzuführen, dass man also stabile innere Verhältnisse von einer Einheitspartei, strikt kontrollierte Verhältnisse schaffen will, mit dem Ziel, dagegen dann eine militärische Schutzgarantie einzutauschen. Aber das ist eine Spekulation von mir, da hängt also noch sehr vieles in der Luft. So viel also zu den Mitteln. Zusammengefasst diese These, mangels ökonomischer Kraft, mangels der Fähigkeit zur ökonomischen Durchdringung, ist die Sowjetunion darauf angewiesen, insbesondere politische und insbesondere militärische Konflikte auszunutzen, um Gelände zu gewinnen im Kampf um Einfluss in der Dritten Welt. Dritte These, sie betrifft die Reichweite der sowjetischen Politik. Diese ist sehr viel geringer, als die westliche Propaganda behauptet. Die westliche Propaganda spricht gerne von einer sowjetischen Verschwörung im Weltmaßstab. Sie sieht die Sowjetunion verantwortlich für jede Unruhe, die irgendwo ausbricht, für jeden Konflikt. Sie beschuldigt die Sowjetunion, hinter jedem Aufstand und zu stehen, auch dort, wo völlig klar ist, dass das soziale Ursachen hat. Und so wird ein völlig falsches Bild vom sowjetischen Einfluss gezeichnet. Die Sowjetunion wird als wesentlich mächtiger dargestellt, als sie tatsächlich ist. Das kann man mit folgenden Tatsachen belegen. Länder, die ökonomisch nicht durchdrungen sind, können im Grunde von heute auf morgen die Allianz wieder wechseln. Diesen Fall gab es sehr häufig. Die ersten Verbündeten in Afrika, Mali und Guinea, also die Vorzeigefreunde der Sowjetunion in den 60er Jahren, haben nach Machtveränderungen im Land, nach Putschen, sofort ihre Anbindung an die Sowjetunion aufgegeben, sich an den Westen angelehnt. Das war ohne weiteres möglich, die Sowjetunion konnte nichts dagegen tun. Ein ganz spektakulärer Fall, Ägypten. Nicht Nasser hat sich in seinen Konflikt nicht aus Sympathie für die Sowjetunion oder für den Kommunismus. Nasser hat die Kommunisten seines Landes stets verfolgt und in Konzentrationslager gesperrt. Aber in seinem Konflikt mit Israel, England und Frankreich hat er sich eben sehr eng an die Sowjetunion angelehnt. Nachdem die politischen Verhältnisse sich geändert hatten, nachdem das Land in der Krise war, dringend auf westliche Hilfe angewiesen war, hat Sadat von einem Tag zum anderen die Beziehungen zur Sowjetunion abgebrochen, die sowjetischen Berater rausgeworfen und die Allianz gewechselt. Die Sowjetunion konnte nichts dagegen tun. Also der Einfluss ist sehr, sehr schwach oder sagen wir die Klammer, die die Sowjetunion an ihre Verbündeten in der Dritten Welt anlegen kann, ist nicht sehr haltbar. Das sehen wir auch heute noch an einigen Ländern, die zu den Verbündeten der Sowjetunion gezählt werden, zum Beispiel Angola, das auch im Zuge seiner Befreiung vom portugiesischen Kolonialismus sich an die Sowjetunion anlehnte, ist wirtschaftlich völlig in den Westen integriert. Die angolanischen Bodenschätze, das angolanische Öl werden von westlichen Firmen ausgebeutet. Der Einfluss der Sowjetunion ist ein rein politischer und militärischer und damit auch ein sehr schwacher. Also ein Frontwechsel Angolas oder Mosambiks etwa ist ohne weiteres möglich, ist ohne weiteres denkbar. Mosambik hat sich ja schon sehr weit von der Sowjetunion wieder abgewendet. Wenn man eine Gesamtbilanz zieht, kommt man zu dem Ergebnis, dass der Einfluss der Sowjetunion in der Dritten Welt sehr gering ist. Von den über 100 Drittweltstaaten, die es heute gibt, haben sich nur 4 seit 1945 in das sogenannte sozialistische Weltsystem eingegliedert. Das sind Kuba, Vietnam, Laos und Kambodscha. Also nur diese 4 von 100 Ländern sind fest integriert in das sowjetische Machtsystem und sie werden es mit Sicherheit auch bleiben. Dann gibt es noch 6 Staaten, die man als enge Verbündete betrachtet: Angola, Äthiopien, Madagaskar, Mosambik, Syrien und Südjemen. Das sind alles wenig bedeutende Länder und vor allem Länder, die trotz ihrer politischen Anbindung auch ihre eigenen Interessen verfolgen und sich von der Sowjetunion nicht besonders viel reinreden lassen. In keinem Fall ist es möglich, von diesen Ländern aus sogenannte lebenswichtige Interessen des Westens zu bedrohen. Die westliche Propaganda behauptet ja immer wieder, die Sowjetunion suche Einfluss in der Dritten Welt, um irgendwann einmal den Westen von wichtigen Nachschublinien abschneiden zu können oder ihm wichtige Rohstoffe zu entziehen, damit sein ökonomisches System zusammenbricht und hier die Weltrevolution ausbricht. Das ist so eine typische Propagandageschichte, an der wenig dran ist. Von all diesen Ländern, die einen gewissen sowjetischen Einfluss ausüben, wäre keines in der Lage, selbst wenn es wollte oder selbst wenn die Führung dort wollte, dem Westen nachhaltig zu schaden. Vor allem aber kann kein Land der Dritten Welt ein Interesse haben an einer wirtschaftlichen Krise im Norden, denn das hat sich gezeigt in der Krise, die wir jetzt haben, seit etwa 1973, das schlägt auf die Dritte Welt viel stärker zurück als auf die Industrieländer selbst. Und vor allem auch die Sowjetunion kann überhaupt kein Interesse haben, die westliche Wirtschaft durcheinander zu bringen, denn die Sowjetunion ist davon abhängig. Die sowjetische Wirtschaft ist zu wichtigen Innovationsleistungen nicht fähig. Alles, was es an moderner Technologie gibt, muss sie im Westen kaufen, sonst bricht ihr System zusammen. Deswegen wird die Sowjetunion den Teufel tun, um die Ökonomie hier zu stören. Also zusammengefasst, die Reichweite ist sehr gering. Der Einfluss beschränkt sich auf sehr wenige Länder. Von diesen wenigen Ländern sind die meisten auch jederzeit in der Lage, sich wieder von der Sowjetunion abzulösen. Und an der These von der Verschwörung der Sowjetunion in der Dritten Welt ist also herzlich wenig dran. Dennoch muss man sagen, ist die Sowjetunion ihrem Großmachtziel, das ich am Anfang genannt habe, nämlich bei Verhandlungen dabei zu sein, zumindest in 2 Punkten sehr nahe gekommen. Eine Nahostlösung wird niemals gefunden werden ohne die Sowjetunion, und zwar aus dem Grunde, dass Syrien sich eng an die Sowjetunion angelehnt hat. Wenn es also einmal eine Friedenskonferenz für den Nahen Osten gibt, wird die Sowjetunion dabei sein und sie wird mit dem gleichen Gewicht dort auftreten, wie die USA das tun. Denn ohne Syrien geht nichts. Die Sowjetunion wird sicherlich auch mitreden, wenn im südlichen Afrika die Verhältnisse neu geregelt werden. Das verdankt sie ihrem Einfluss in Mosambik und Angola, das verdankt sie ihrem Einfluss auf die Befreiungsbewegung in Namibia und auch nicht zuletzt ihrem Einfluss auf den ANC in Südafrika. Diese Bewegungen, die vom Westen stets ignoriert wurden, haben sich notgedrungen an die Sowjetunion angelehnt und damit ist der sowjetische Einfluss in diesem Zipfel der Welt garantiert. Also wenn auch nichts daran ist, dass die Sowjetunion da eine irgendwie geartete weltrevolutionäre Politik verfolgt, so kann man doch sagen, sie hat es immerhin geschafft, in einigen wichtigen Krisengebieten mitreden zu können, als eine weltpolitische Ordnungsmacht auftreten zu können, die zumindest in diesen Regionen etwa den Rang der USA hat. Nun muss man sich fragen, warum tut die Sowjetunion das? Warum liegt ihr so viel daran, als gleichberechtigte, als den USA gleichberechtigte weltpolitische Ordnungsmacht auftreten zu können? Das kann man erklären zunächst einmal als eine Reaktion auf die westliche Politik. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, also schon in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges, war absehbar, dass die weltpolitischen Zusammenhänge, die gegenseitigen Abhängigkeiten eine weitaus größere Rolle spielen würden als vorher. Es war absehbar, dass die Weltmarktbeziehungen sehr viel an Umfang und an Intensität gewinnen werden würden. Das hat man in den USA auch schon sehr weise vorausgesehen und man hat entsprechende Weichen gestellt, etwa in der Währungspolitik durch das Abkommen von Bretton Woods, wo im Grunde als eine Weltwährung geschaffen wurde, der Dollar, durch die Gründung der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds und der UNO, sind auch Elemente eines Weltstaates entstanden. Also kein Weltstaat, aber Elemente eines Staates. Das heißt also politische Kräfte, die regelnd eingreifen können auf weltweiter Ebene. Und diese Elemente eines Weltstaates, wie ich es einmal nennen will, wurden zunächst von den USA kontrolliert. Also die UNO-Organisationen, die Weltbank, waren vollständig von den USA abhängig. Hinzu kam, dass die USA selbst Weltstaatfunktionen übernahmen. Sie haben im Gefolge des Zweiten Weltkrieges, insbesondere durch den Krieg im Pazifik, die ganze Welt mit Militärstützpunkten überzogen und zu einer Weltpolizistenrolle übernommen. Dieser sich ausbildende Weltstaat unterscheidet sich ganz wesentlich von den Imperien, die es vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Die Imperien vor dem Zweiten Weltkrieg, also der klassische Fall, das größte Imperium Großbritannien, die haben versucht, bestimmte Teile der Welt für sich einzugrenzen. Nicht? Sie haben also bestimmte Länder von sich abhängig gemacht, kolonisiert, haben diese mit hohen Schutzzollmauern umgeben, haben dort ihre Währung eingeführt, es durfte keine andere Währung verwendet werden, haben also danach gestrebt, die Welt aufzuteilen und sich bei dieser Aufteilung der Welt einen möglichst großen Brocken rauszuschneiden. Die Politik der USA seit dem Zweiten Weltkrieg war eine andere. Die USA wollten nicht ihre Einflusszone, die sie vorher hatten, Südamerika, ausdehnen, sondern sie wollten die Welt öffnen. Es sollte keine Einflusszonen mehr geben, sondern das war die Politik der einen Welt. Das war das Stichwort Roosevelts vor allem, die Politik der One World. Es sollte eine Welt geben, in der der freie Kapitalverkehr möglich ist, in der also alle Grenzen offen sind für Kapitalanlagen, für Geschäfte und das sollte staatlich durch solche überstaatlichen Instanzen, durch diese Elemente des Weltstaates abgesichert werden. Die Überlegung, die dahinter stand, war, die amerikanischen Politstrategen haben die Weltwirtschaftskrise und das Aufkommen des Nationalsozialismus, nicht zu Unrecht übrigens, damit in Verbindung gebracht, dass die Staaten eben danach gestrebt haben, Einflusszonen abzugrenzen und Handelsbeschränkungen zu erlassen. Die Weltwirtschaftskrise ist letztlich ausgelöst worden durch einen Wettlauf in der Abwertung der eigenen Währung. Und das sollte verhindert werden. Es sollte eine Welt entstehen, ein großer Markt, in dem eben freie Konkurrenz herrschen sollte, kein Staat mehr die freie Konkurrenz behindern sollte. In diesem wirtschaftsliberalistischen Sinne hat man dann also gehandelt. Nicht also anstelle der Aufteilung der Welt sollte eine Welt entstehen, die dem Free Enterprise offen steht. Das hat man als die Garantie dafür angesehen, dass sich überall Reichtum und soziale Harmonie einstellt. Und nach dieser Linie handeln die USA bis heute. Die USA haben ihre Unterstützung Großbritanniens im Zweiten Weltkrieg verbunden mit einer massiven Erpressung. Sie haben ihre Unterstützung im Kampf gegen Nazi-Deutschland davon abhängig gemacht, dass das Empire geöffnet wird. Die USA haben die Entkolonisierung Afrikas insbesondere massiv unterstützt, um die europäischen Kolonialreiche zu zerstören, im Sinne dieser Öffnungspolitik. Es hat sich also, um dies zusammenzufassen, nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Art Weltstaat, oder es haben sich, so kann man es nicht sagen, es ist zu stark, es haben sich Elemente eines Weltstaates herausgebildet, dessen Basis ein entwickelter, intensivierter Weltmarkt war. Es ist natürlich klar, dass der Staat, der in diesen überstaatlichen Instanzen wie der UNO, der Weltbank und so weiter das Sagen hat, die führende Macht ist. Und diese Rolle ist den USA zugefallen. Nun haben die USA diese ihre Rolle als Weltpolizist genutzt, nach 1946 vor allem, zu dem Versuch, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges zu revidieren. Das wichtigste Ergebnis, machtpolitische Ergebnis des Zweiten Weltkrieges war der Aufstieg der Sowjetunion zu einer Macht ersten Ranges, eben dadurch, dass die Sowjetunion ihre Macht ausdehnen konnte bis nach Mitteleuropa hinein. Und die Übernahme dieser Führungsrolle auf weltpolitischem Niveau haben dann die USA damit verbunden, dass sie versucht haben, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges rückgängig zu machen. Sie haben ihre Rollback-Politik verkündet. Wir wissen heute, dass sie keine konkreten Kriegspläne hatten, aber sie haben die Sowjetunion massiv bedroht, haben sie umgeben mit einer Kette von Militärbündnissen, die ja wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach keine aggressiven Absichten hatten, die aber die Sowjetunion als Bedrohung empfinden mussten, die mehr so die Funktion einer Mobilisierung der ganzen Welt gegen dieses sowjetische System hatten. Und dieses sowjetische System war sozusagen der letzte Block auf der Weltkugel, der sich ausgeklinkt hat von dieser One World. Die Sowjetunion hat sich der Marshallplanhilfe verweigert, sie hat sich also geweigert, sich in diese Weltmarktbeziehungen einzubinden, sie hat sich davon abgeschottet. Und das ist ein Widerspruch zur herrschenden Ideologie in den USA. Das ist ein Widerspruch zu dieser liberalen, wirtschaftsliberalen Ideologie, wonach die ganze Welt dem freien Unternehmertum offen stehen muss. Das war der Konflikt. Die Sowjetunion hat nun aus diesem Aufstieg der USA zur führenden Weltmacht bei gleichzeitiger Bedrohung der Sowjetunion, nicht unbedingt militärischer Bedrohung, aber gleichzeitig haben die USA der Sowjetunion die Legitimität abgesprochen. Sie haben sie nicht akzeptiert als einen Staat unter Staaten. Nicht weil die Sowjetunion sich abgeschottet hat vom Weltmarkt, haben die USA sie nicht akzeptieren können als einen gleichberechtigten Staat. Und diese Gleichberechtigung oder diese Nichtanerkennung wollte die Sowjetunion durchbrechen. Sie strebt seit 1946 nach dieser Anerkennung als gleichberechtigter Macht. Wenn man nun also global gesprochen die sowjetische Dritte Weltpolitik als eine Reaktion auf die westliche Politik, auf den Aufstieg der USA, auf die One-World-Politik der USA betrachten kann, so heißt das natürlich noch lange nicht, dass jeder einzelne Schritt, den die Sowjetunion unternimmt, eine spiegelbildliche Umkehrung eines westlichen Schrittes ist. Wenn die weltpolitische Konkurrenz, die zwischen den USA und der Sowjetunion eingesetzt hat, hat natürlich ihre Eigendynamik gewonnen. Und die Sowjetunion hat dann halt versucht, Einfluss zu gewinnen, wo sie ihn kriegt, egal wie. Das hat also, sie hat sich gewissermaßen so lange auch präventiv gewehrt, bis nicht mehr zu unterscheiden war, was denn nun Aktion und Reaktion war. Was nun auffällt an dieser Politik, habe ich bereits genannt, ökonomische Durchdringung ist nicht möglich, also muss die Sowjetunion sich einmischen in militärische Konflikte. Das hat es dem Westen natürlich auch leicht gemacht, die Sowjetunion propagandistisch bloßzustellen. Der Westen beherrscht an die 100 Staaten und gemessen am Einfluss, den er insgesamt hat, sind militärische Aktionen des Westens oder Einmischungen in Konflikte selten. Sicher, es ist klar, die USA haben den Vietnamkrieg geführt, sie haben Grenada überfallen, sie intervenieren in Nicaragua. Das aber ist im Grunde die Ausnahme. Die Regel ist die ökonomische Herrschaft über diese Länder. Militärische Macht ist nur ausnahmsweise möglich. Der Alltag besteht in der ökonomischen Herrschaft. Und das ist eine Herrschaft, die halt weniger ins Auge springt. Nicht? Man kann mit Wechselkursen auch ein Land ruinieren. Aber das ist dann sinnlich nicht mehr ohne weiteres fassbar. Wenn ein Land irgendwo einmarschiert, seine Armee hinschickt und dort Leute erschießen lässt, dann ist die Gewalttätigkeit dieser Politik unmittelbar sichtbar. Und das ist bei der sowjetischen Politik ja zumindest insofern sichtbar, als sie sich in solche Konflikte einmischt. Bei der westlichen Herrschaft ist es nicht so ohne weiteres fassbar. Und so kommt es, dass in der Öffentlichkeit die Sowjetunion, obwohl sie in der Dritten Welt alles in allem betrachtet weniger Unheil anrichtet als die USA und auch die europäischen Staaten, einfach schlechter dasteht, ein schlechteres Bild von sich abgibt. So viel zu den Gründen und den Folgen also dieser Politik für das Image der Sowjetunion. Die Gründe also: sie will sich als Großmacht erweisen, nicht zuletzt also, um auch ihre eigene Legitimität zu beweisen, um zu zeigen, dass sie ein Staat, wie unter anderen Staaten auch ist, ein Staat ebenso wie die USA, ein Staat, der ebenso wie die USA auf weltpolitischer Bühne gleichberechtigt agiert. Was folgt nun aus der sowjetischen Dritte Weltpolitik für die Dritte Welt selbst? Damit beschäftigt sich meine fünfte These. Es steht außer Zweifel, dass der Eintritt der Sowjetunion in die Dritte Weltpolitik es manchen Staaten erleichtert hat, eine größere Unabhängigkeit zu gewinnen oder sie zu bewahren. Wäre es Fidel Castro nicht gelungen, die zögernde und widerstrebende Sowjetunion in den Konflikt in der Karibik mit hineinzuziehen, wäre Kuba heute längst wieder eine US-amerikanische Halbkolonie, in der das gleiche Elend herrschen würde wie in den anderen karibischen Staaten. Auch viele Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt sind gestärkt worden dadurch, dass es die Sowjetunion gab. Es genügt auch heute mancher Bewegung, sich leicht auch nur an die Sowjetunion anzunähern, um politisch etwas zu bewirken. Die Proteste des ANC in Südafrika beispielsweise sind in unserer Öffentlichkeit ignoriert worden. Es war den Leuten hier wirklich egal, was die Apartheid-Politiker dort machen. Als dann sich herumgesprochen hat, dass der sowjetische Einfluss im ANC wächst, da ist hier eine erhebliche Unruhe entstanden und es ist auch Bewegung in die Südafrika der westlichen Länder gekommen. Das wäre also ein weiteres Beispiel dafür, wie manche Bewegungen und auch manche revolutionären Länder der Dritten Welt von der Konkurrenz zwischen deren USA und der Sowjetunion profitieren. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass viele Länder der Dritten Welt auch dann Gefahr laufen, von einer Abhängigkeit in die andere zu geraten. Nicht alle. Also manche verstehen es sehr geschickt, eine Schaukelpolitik zu treiben. Etwa Algerien hat das sehr geschickt gemacht. Aber insbesondere solche Länder, die einer harten Konfrontation durch den Westen ausgesetzt werden, geraten dann meist in Abhängigkeit von der Sowjetunion. Das kann man sehr gut sehen an Kuba. Dort hat die Sowjetunion halt ihre Schutzgarantie davon abhängig gemacht, dass die inneren Verhältnisse in ihrem Sinne stabilisiert werden. Das hat dann dahin geführt, dass alle Ansätze einer basisdemokratischen Entwicklung abgewürgt wurden, dass auch dort die Diktatur einer Einheitspartei errichtet wurde, dass die politischen Freiheiten abgeschafft wurden. Und obwohl es Kuba besser geht als allen anderen Ländern der Karibik, ist auch dieses importierte System auch wiederum ein Entwicklungshemmnis. Die Bürokratisierung der kubanischen Wirtschaft hat auch dahin geführt, dass dort die üblichen Erscheinungen sozialistischer Misswirtschaft auftreten. Nicht? Also diese allgemeine Lethargie, diese Schlamperei und so, die herrscht auch dort. Das heißt also, obwohl es den Kubanern besser geht, ist aber auch wiederum ein Entwicklungshemmnis da. Die Kubaner können sich davon nicht frei machen. Die Sowjetunion verlangt als Gegenleistung für ihre wirtschaftliche Unterstützung, also dafür, dass sie kubanischen Zucker über Weltmarktpreis kauft, Öl billiger liefert, Geld zur Verfügung. In den Jahren einen eigenständigen Weg gehen wollten, hat die Sowjetunion von einem Tag auf den anderen ihre Berater, ihre Unternehmen, ihre Techniker aus dem Land zurückgezogen, mit dem Ergebnis eines fürchterlichen wirtschaftlichen Rückschlages. Da lässt die Sowjetunion also keinen Zweifel, dass sie ihre Macht auch ausspielen wird. Also eine sehr ambivalente Angelegenheit. Die Dritte Welt kann profitieren, wenn sie, Dritte Weltländer können profitieren von der Konkurrenz USA-Sowjetunion, wenn es ihnen gelingt, eine Schaukelpolitik zu treiben. Wenn es nicht mehr gelingt, müssen sie in Kauf nehmen, dass die Sowjetunion bei den inneren Verhältnissen mitredet und das nicht unbedingt nur zu ihrem Vorteil. Wirtschaftlich kann man sagen, kann man die Sache noch vergleichsweise positiv werten, von der politischen Entwicklung her jedenfalls ist das katastrophal. Auch schon in der Phase der Revolution selbst könnten Befreiungsbewegungen, die von der Sowjetunion abhängig sind, in Schwierigkeiten geraten, denn sie müssen dann auch immer auf die weltpolitischen Interessen der Sowjetunion Rücksicht nehmen. Die Dauer des Krieges in Vietnam erklärt sich auch daraus, dass die Sowjetunion Vietnamesen, Nordvietnamesen und die FLN im Süden immer gebremst hat. Die Sowjetunion war an einem schnellen Sieg nicht interessiert in Vietnam, weil sie die Entspannungspolitik im Westen nicht gefährden wollte. Das hat den Krieg in Vietnam sehr, sehr, sehr verlängert, auch mit dem Ergebnis, das man heute sieht, dass das Land schwer da niederliegt und sich wohl kaum noch von diesem langen Krieg erholen kann. Also auch das ist ein erhebliches Risiko, dass Befreiungsbewegungen eingehen. Sie werden auch abhängig von den sonstigen weltpolitischen Interessen der Sowjetunion. So viel zur fünften These, Folgen für die Dritte Welt. Schließlich noch einige Schlussfolgerungen für die Solidaritätsbewegung, also für diejenigen, die sich hier für die Interessen der Dritten Welt einsetzen. Die Solidaritätsbewegung sieht sich immer wieder mit der Notwendigkeit konfrontiert, westliche Propagandabehauptungen zu widerlegen. Wenn man hier Befreiungsprozesse in der Dritten Welt diskriminieren will, dann behauptet man, sie seien sowjetisch gelenkt. Siehe Nicaragua, ein ganz eindeutiger Fall. Dort hat sich eine Bewegung gegen ein völlig korruptes unmenschliches Regime aufgelehnt, aus schlichten sozialen Gründen. Das wurde in weiten Teilen der Öffentlichkeit hier diskriminiert als eine sowjetische Verschwörung. Gegen solche Propagandamuster, die nicht gegen die Sowjetunion zielen, sondern gegen die Dritte Welt, muss man sich selbstverständlich zur Wehr setzen. Da muss man die Sowjetunion gewissermaßen auch in der Argumentation in Schutz nehmen. Allerdings darf man natürlich nicht so weit gehen, dass man die tatsächliche Schwäche der Sowjetunion mit einem guten Willen verwechselt. Die Sowjetunion nimmt auch, was sie kriegen kann. Nur, sie hat eben nicht die Macht, sehr viel zu nehmen. Und man darf natürlich nicht, wenn man sich hier gegen die Propaganda wehrt, so weit gehen, dass man sich plötzlich sowjetische Standpunkte zu eigen macht oder da schweigt, wo man mit der sowjetischen Politik nicht mehr zurande kommt, siehe Afghanistan. Das hat ja viele hier in die größte Verwirrung gestürzt und dann haben sie halt dazu geschwiegen oder haben sogar versucht, kümmerliche Rechtfertigungsversuche für diesen brutalen Überfall zu liefern. Soweit kann es natürlich nicht gehen. Wer sich wirklich mit der Dritten Welt solidarisiert, der muss sich natürlich bei der Beurteilung aller Konflikte fragen, was nützt der Unabhängigkeit eines Landes tatsächlich? Das kann nur der Maßstab sein. Was nützt der Unabhängigkeit und der inneren sozialen Entwicklung eines solchen Landes? Dabei darf man nicht übermoralisieren. Man darf kein Land verurteilen, das sich an die Sowjetunion anlehnt. So wie die Verhältnisse sind, sind viele Befreiungsbewegungen, sind viele nach Unabhängigkeit strebenden Länder einfach gezwungen, dieses zu tun. Aber man muss eben aufpassen, dass man sich nicht die Interessen eines Machtblocks zu eigen macht oder die Propaganda eines solchen Machtblocks übernimmt. Man muss nach einem unabhängigen Standpunkt streben, so wie ich denke, das hier getan zu haben, wobei es nicht auf eine Ausgewogenheitsgymnastik ankommt. Es geht also nicht darum zu sagen, also wenn ich mal was Schlechtes über die Amerikaner sage, muss ich auch was Schlechtes über die Russen sagen. Darum geht es ganz und gar nicht. Es geht um eine unabhängige Beurteilung von Interessen, von Machtmöglichkeiten, Einflussmöglichkeiten, Handlungsspielräumen. Und dabei kommt man eben zu solchen Schlussfolgerungen, denke ich, wie ich sie eben getroffen habe, nämlich zu einer Betrachtung der Rolle der Sowjetunion, so wie eben hier versucht, als einer Großmacht, die versucht, sich gegen die USA, sich gegen den USA zu behaupten als gleichberechtigte Macht, die die Dritte Welt dazu instrumentalisiert, die aber auch instrumentalisiert werden kann von der Dritten Welt. Und in diesem vielleicht etwas verwirrenden Spiel gilt es halt, einen unabhängigen Standpunkt zu finden. Ja, ich denke, durch die Kürze dieser Thesen und vielleicht auch für manchen überraschenden Argumentationen ist jetzt auch genug Gesprächsstoff gegeben. Danke. Ja, Sicherung des Weltfriedens Ich denke schon, dass die Sowjetunion kein Interesse hat an einem großen Krieg und dass sie den vermeiden will. Sie muss auch aus ökonomischer Schwäche heraus ein Interesse an Entspannung und Abrüstung haben. Insofern, das waren sicherlich auch die Motive, warum sie die Entspannungspolitik gegenüber den USA und Europa eingeleitet hat. Und das wiederum war sicherlich ein Grund dafür, dass sie in Vietnam gezögert hat. Also die vietnamesischen Kommunisten haben, das weiß man mittlerweile ziemlich sicher, eigenständig um 1960 herum den Krieg wieder aufgenommen, den Befreiungskrieg und gegen den Rat der Sowjetunion. Dennoch hat die Sowjetunion dann, als die Fakten entsprechend geschaffen waren, natürlich auch versucht, daraus Kapital zu schlagen. Nicht? Also sie hat dann gesehen, dass die USA sich in Vietnam entsetzlich verheddern. Die USA haben dadurch gewaltig an Sympathie und Einfluss in der Welt verloren und da hat die Sowjetunion selbstverständlich auch Kapital draus geschlagen. Man könnte also sagen, ein Interesse am Weltfrieden, in dem Sinne, dass sie kein Interesse an einem großen Krieg hat, ist da. Aber einen begrenzten Konflikt einzugehen, dazu ist die Sowjetunion bisher immer bereit gewesen. Ob sich irgend so ein merkwürdiger Diktator mal in die Sowjetunion abgesetzt hat, weiß ich nicht. Ich denke nicht, denn die haben ihre Kunden in der Schweiz und werden sich also hüten, in die Sowjetunion zu gehen. Das beweist allerdings gar nichts. Ich meine, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Sowjetunion Marcos, Videla, Idi Amin und den Schah unterstützt hat. Ja, die werden sich schon bremsen, nicht? Die verkaufen sich ja dann auch nicht mit Leib und Seele an die Sowjetunion, wenn sie von denen Panzern beziehen. Die werden sich auch hüten, in die Sowjetunion zu gehen. Aber das hat politisch ja überhaupt, also was die Einschätzung der Sowjetunion angeht, vor allem was ihren Opportunismus bei der Auswahl von Verbündeten angeht, hat das ja eigentlich keine Relevanz. Dann, also was die Änderungen in der Sowjetunion, also seit dem Machtantritt Gorbatschows angeht, da ist jetzt natürlich schwer, was drüber zu sagen. Also ich glaube, dass Gorbatschow und die Leute, die er repräsentiert im sowjetischen Apparat, ein sehr starkes Interesse haben, Konflikte mit dem Westen zu vermeiden, und auch Konflikte in der dritten Welt zu vermeiden und dass sie möglicherweise sich bei weiteren Auseinandersetzungen in der dritten Welt sehr, sehr, sehr zurückhalten werden. Also sie werden mit Sicherheit keine Positionen räumen, sie werden niemals einen Verbündeten wie Syrien aufgeben oder sich aus Äthiopien zurückziehen, aber sie werden sich, würde ich vermuten, oder sie streben mal danach, wobei man natürlich davon ausgehen muss, dass Gorbatschow noch nicht fest im Sattel sitzt und dass er nicht allein regiert. Es ist also offensichtlich, dass in der Sowjetunion zurzeit ein Machtkampf stattfindet zwischen Traditionalisten und Reformern. Wie der ausgehen wird, vermag niemand zu sagen. Also grundlegende Reformen in der Sowjetunion durchzusetzen, ist ein schwieriges Unterfangen, dem gebe ich kaum eine Chance. Aber man kann wohl sagen, und es wird wohl möglich sein, dass diese beiden Fraktionen sich gegenseitig auch lähmen. Und das würde darauf hindeuten, dass die Sowjetunion in der nächsten Zeit in der dritten Weltpolitik erhebliche Zurückhaltung üben wird. Wobei sie natürlich auch nicht allein entscheidet und völlig souverän ist. Sie kann auch weiterhin in Konflikte hineingezogen werden. Wenn es im Nahen Osten wieder zum Krieg kommt, wenn etwa Israel Syrien angreifen sollte, dann ist es vorbei mit sowjetischer Zurückhaltung. Nicht? Aber ich denke schon, dass zumindest bei diesem Reformflügel dieser Wille vorhanden ist. Wie das nun wiederum zu bewerten ist, ist eine große Frage. Das könnte dahin führen, dass die Befreiung von der Apartheid verzögert wird, zum Beispiel. Nicht? Das kann man also nicht nur positiv werten. Und die Sowjetunion hat sicherlich ein Interesse, sie antwortet halt auf die massive Aufrüstung in den USA und die Politik der Stärke, wie sie in den USA wieder verkündet wird, jetzt eigentlich auf eine sehr elegante Weise, nämlich entgegenkommend und zurückhaltend. Nicht, dass die Zeit des Säbelrasselns ist vorbei. Man macht in der Sowjetunion nicht dicke Arme, wie man das im Kalten Krieg gemacht hat, sondern man versucht, die Unfreundlichkeit der USA mit Freundlichkeit zu quittieren, zumindest der Gorbatschow-Flügel. Das ist schon ein Hoffnungszeichen. Aber da ist wirklich noch sehr wenig zu sagen. Nicht? Wir haben einfach über die inneren Verhältnisse der Sowjetunion zu wenig Informationen. Da sind wir Spekulationen angewiesen. Ja, ich sagte schon in den Vorbemerkungen, die Afghanistan-Politik fällt aus dem Rahmen. Nicht? Also ich habe versucht zusammenzufassen, oder sagen wir mal, meine Thesen beruhen auf den Fakten von 1945 bis 79, bis Ende 79. Sie stimmen auch noch nach 79 für Afrika und Mittelamerika. Aber Afghanistan fällt aus diesem Rahmen heraus. Es ist also ein völlig atypisches Verhalten, gemessen an dem, was vorher gewesen ist, was die Sowjetunion dort an den Tag gelegt hat. Eine plausible Erklärung habe ich dafür nicht. Also mir sind die Erklärungen geläufig, die bisher gegeben wurden für den sowjetischen Einmarsch. Am einleuchtendsten erscheint mir, was hier am Sonntag auch gesagt wurde, von Herrn Knabe, auch unter Zustimmung von Herrn Siegrist, nämlich, dass die Sowjetunion in Afghanistan, das würde also noch ganz in den Rahmen meiner Theorie reinpassen, Einfluss gesucht hat durch Unterstützung bestimmter politischer Kräfte, durch wirtschaftliche Unterstützung, durch Beratertätigkeit, gewissermaßen Einflussgewinn auch in wichtigen Ministerien und so weiter. Sie ist dann wohl, als der Versuch gemacht wurde, die kommunistisch orientierten Kräfte auszuschalten, hineingezogen worden in diesen Konflikt und hat wohl als einzige Möglichkeit, ihre Leute zu retten, es angesehen, dort einzumarschieren. Die Begründung, die hier gegeben wurde von Herrn Knabe, war, dass die Sowjetunion sich sonst vor all ihren Verbündeten und Sympathisanten in der Dritten Welt blamiert hätte, wenn sie ihre kommunistischen Freunde hätte nicht unterstützt hätte, nicht in der Situation, wo Daoud sie ausschalten wollte. Ich muss sagen, das Argument überzeugt mich nicht ganz. Also ich habe kein besseres, aber dieses überzeugt mich auch nicht ganz. Die Sowjetunion hat oft zugesehen, wenn irgendwo auf der Welt Kommunisten massakriert wurden. Ich habe den Fall Nasser bereits erwähnt. Nicht? Nasser wurde hofiert von der Sowjetunion, während er die ägyptischen Kommunisten, man kann sagen, vernichtet hat. Die Sowjetunion hat keinen Versuch gemacht, die ägyptischen Kommunisten zu retten. Ähnliches ist im Sudan passiert. Ähnliches in den afrikanischen Ländern. Nicht? Also, vielleicht war es ein Unterschied, dass sich das Ganze eben vor der Haustür abgespielt hat. Dass man also gedacht hat, in dem Falle müsse man also seine Freunde dort schützen. Ich weiß es nicht. Ich denke aber, nicht, dass die sowjetische Dritte Weltpolitik mit Afghanistan eine ganz neue Qualität gewonnen hat, in eine neue Entwicklungsstufe getreten ist, dass jetzt andere Seiten aufgezogen werden. Ich glaube, hier ist die Sowjetunion entweder in etwas reingerutscht oder auch von einer bestimmten Fraktion innerhalb des eigenen Landes in etwas hineingestoßen worden, was ihr mittlerweile leid tut. Ich denke also, die militärische Niederlage, also, oder vielmehr der Nichtsieg in Afghanistan, wird der sowjetischen Führung eine heilsame Lehre sein, die der afghanische Widerstand ihr da erteilt. Und ich bin schon der Meinung, dass die Sowjetunion nach Möglichkeiten sucht, aus diesem Schlamassel wieder rauszukommen, was allerdings wiederum nicht einfach ist. Also es widerspricht auch noch in einem anderen Punkt der von mir vorgetragenen Theorie, also diese Übernahme von Schutzgarantien ist ja ansonsten immer nur sehr sicheren Verbündeten gegeben worden. Und man weiß sicher, dass die afghanischen Kommunisten von der sowjetischen Führung mit relativem Misstrauen betrachtet worden sind, weil sie untereinander sehr zerstritten waren. Also solchen Parteien, die afghanische kommunistische Partei ist ja noch nicht einmal anerkannt gewesen als eine gleichberechtigte kommunistische Partei von den entsprechenden Gremien. Auch das wäre also tatsächlich ein Widerspruch zu dem hier vorgetragenen. Also Afghanistan fällt völlig aus dem Rahmen und ich muss ganz offen zugeben, ich tappe im Dunkeln. Also die Erklärungen, die bekannt sind, haben einiges an Plausibilität, aber sie können nicht überzeugen. Ja, also zunächst einmal den Widerspruch, den Sie sehen, den sehe ich nicht. Es sind eben zwei ganz verschiedene Dinge, ob es einer Macht gelingt, andere Staaten ökonomisch zu durchdringen oder ob es ihr gelingt, in ganz bestimmten Konfliktzonen der Welt mitzureden. Dazu ist ökonomische Durchdringung, wie man sieht, nicht unbedingt erforderlich. Dazu genügt halt die Unterstützung einer Konfliktpartei. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, also eine Gefahr ist natürlich insoweit gegeben, als durch diese Konkurrenz USA-Sowjetunion in der Dritten Welt die beiden in einen unlösbaren, scharfen Konflikt aufeinanderstoßen könnten. Und dass sie dadurch also in einen Krieg, in einen direkten Krieg, über einen Stellvertreterkrieg in einen direkten Krieg hineingezogen werden. Die Gefahr ist zweifellos da. Ich würde sie aber im Moment für relativ klein halten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann einmal in Südafrika pro-westliche und pro-östliche Kräfte, beide womöglich mit entsprechenden Militärberatern, so aneinander geraten, dass die dass die USA und die Sowjetunion hineingezogen werden. Ich kann es mir im Moment dort zumindest nicht vorstellen. Da sind die beiden Seiten, glaube ich, zu vorsichtig dazu. Brisant könnte es sein im Nahen Osten, nicht, wo ja schon mehrfach die Gefahr gegeben war, dass israelische Truppen unmittelbar zusammentreffen mit sowjetischen Militärberatern. Diese Gefahr ist zweifelsohne gegeben. Aber ich würde sie im Augenblick zumindest für nicht besonders groß halten. Aber in der Gesamtstruktur der weltpolitischen Konkurrenz ist diese Gefahr enthalten, zweifelsohne. Nur will man das der Sowjetunion einseitig zum Vorwurf machen. Ich denke, man muss es genauso den USA zum Vorwurf machen. Ja. Ja. Ja, also ich sehe, also es wäre sicherlich von Vorteil, wenn die blockfreien Bewegungen wesentlich größere Mitsprachemöglichkeiten hätte, als sie zurzeit hat, und wenn die UNO größere Konfliktlösungskapazitäten hätte. Nicht? Also wir müssen uns darüber im Klaren sein, untereinander werden sich souveräne Staaten nie vertragen. Nicht? Es gibt überall Interessenskonflikte und da werden auch Schlichtungsinstanzen benötigt. Gegebenenfalls auch Mächte, die potenzielle Konfliktparteien gewissermaßen einschüchtern und zur Zurückhaltung nötigen. Die Frage ist, welche Institutionen sind das? Solange also USA und Sowjetunion und man sollte auch die Europäer, ich sage immer nur USA, aber ich denke, wenn ich das sage, würde es besser heißen, die NATO-Staaten unter Führung der USA. Nicht, denn so ganz unschuldig sind die Europäer auch nicht. Es wäre sicherlich besser, wenn anstelle dieser ungeregelten Konkurrenz zweier Machtblöcke ein institutionalisiertes System wie die UNO etwa bessere Möglichkeiten hätte oder wenn die blockfreien Bewegungen Konflikte innerhalb der Dritten Welt schlichten könnte. Aber das ist Wunschdenken. Die haben eben die Macht nicht. Die haben die finanzielle Macht nicht, die ökonomische Macht nicht. Sie haben nicht die Möglichkeit, auch Druck auszuüben auf die Konfliktparteien. Und sie haben auch die Kriegsschiffe und die Flugzeuge und die Kanonen nicht, die in der internationalen Politik ja auch eine große Rolle spielen. Und sei es zu Demonstrationszwecken. Ich denke schon, dass es eine Aufgabe der Solidaritätsbewegung ist, für so ein Ziel zu werben. Nicht, dass also auf internationaler Ebene man aufhört, die Konflikte nach dem Faustrecht zu regeln und dass an dessen Stelle vernünftige Regelungen und auch vernünftig kontrollierte Institutionen treten. Aber ich fürchte, bis dahin ist ein sehr, sehr weiter Weg. Thank you.
wäre dann die gewöhnliche Größe in der Natur. Zumal ja die offensichtliche Größe der sowjetischen Ideologie nicht nach heute getragen wird, sondern dass sie dann in dem Maß nach heute getragen wird, die noch ein Gutes ist.
Ja. Nein, das ganz sicher nicht. Das ist eine Machtkonkurrenz. Und ja, es ist also wirklich sehr schwer, sich vorzustellen, was daran veränderbar ist. Zusätzliche Machtblöcke würden, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, nichts nützen, eher im Gegenteil. Also die Vorstellung, die hier unter vielen verbreitet ist, Europa müsse sich abkoppeln von den USA und eine eigene Weltpolitik machen, ist eine Vorstellung, der ich nicht viel abgewinnen kann. Und dann hätten wir einen weiteren Konkurrenten. Dann würde sich nämlich die Konkurrenz USA-Europa, die jetzt schon auf manchen Sektoren sehr scharf ist, noch verschärfen und sich auch in der dritten Welt noch austoben. Das ist sicherlich kein Weg. Die Wege, die ich sehe, davon habe ich zwei angesprochen, für die man sich hier einsetzen kann. Das wäre also eine Stärkung der blockfreien Bewegung, Stärkung der Vereinten Nationen und schließlich natürlich auch eine Einwirkung, eine politische Einwirkung auf die eigenen Regierungen hier. Denn der Westen hat sicherlich die größeren Gestaltungsmöglichkeiten in der dritten Welt. Und wenn er aufhören würde, hinter jeder Unruhe, kommunistische Verschwörungen zu sehen, wenn man hier endlich in der Lage wäre zu begreifen, dass das sozial bedingte Unruhen sind, dass das einfach ein Produkt der Verelendung der dritten Welt ist, und wenn man hier eine andere Entwicklungspolitik einschlagen würde, wäre natürlich auch schon vieles gewonnen. Dann würden würde die Zahl der Konfliktherde zurückgehen. Nur muss man sich über eines im Klaren sein. Eine wirklich tiefgreifende Änderung der Nord-Süd-Beziehungen, eine wirkliche Besserstellung der Länder der dritten Welt würde erhebliche Veränderungen unseres Lebens hier und unserer Wirtschaft hier bedingen. Wir profitieren sehr stark von dem Elend der dritten Welt. Und wenn sich das ändert, dann müsste man sich hier den ein oder anderen Luxus auch abschminken. Und welcher demokratisch zu wählende Politiker wird sich denn vor seine Wähler stellen und wird sagen, ihr müsst den Gürtel enger schnallen. Das wird nicht passieren. Es sei denn, die Wähler sagen von sich aus, wir wollen eine andere Weltwirtschaftsordnung.
Und
Die zweite Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nichts von Reaktionen aus der Dritten Welt auf diese Waffenlieferungen. Und ich weiß nicht, ob da Veränderungen eingetreten sind seit Gorbatschow. Also die Informationen sind ja schon relativ alt, dass die Sowjetunion da liefert. Ob sich da was geändert hat, weiß ich nicht. Zur ersten Frage, was die Dritte Weltpolitik angeht, gibt es meines Wissens nach keine Grundsatzreden und so weiter, aber so ein paar Mosaiksteine, aus denen man sich was zusammensetzen kann. Das bezieht sich halt alles auf Asien. Insbesondere der neue Außenminister, der ja wohl sehr enger Gefährte Gorbatschows ist, Shevardnadze, hat auf einer Asienreise verschiedene Andeutungen gemacht. Aber in der Außenpolitik ist das ja etwas anderes wie in der Innenpolitik. Da wird ja noch weniger offen geredet. Da werden ja mal so Versuchsballons fliegen lassen. Aber was man daraus lesen konnte, ist, dass die Sowjetunion ein sehr starkes Interesse an einer gesamtasiatischen Friedenspolitik signalisiert hat, die sehr viele Dinge einschließen soll. Also etwa ein Rückzug der vietnamesischen Truppen aus Kambodscha, was natürlich wieder nicht ohne die Vietnamesen geht, die sich von der Sowjetunion da wahrscheinlich nicht alles vorschreiben lassen, bis hin zu einer Besserung des Verhältnisses zu Pakistan, bis hin zu einer Afghanistan-Lösung und auch zu Verträgen mit Thailand. Und so will man alles in eine große, in ein großes Paket reinschnüren. Auch wiederum mit dem Ziel, da gibt es also auch einige Signale, das Verhältnis zu China zu entspannen. Offensichtlich ist man der Meinung, dass es einfacher ist, in Asien dort einen gewissen Durchbruch zu erzielen, also einfacher als in Europa. Aber das ist alles noch so in der diplomatischen Giftküche. Da legt ja keiner die Karten auf den Tisch. Aber so viel kann man zumindest daraus lesen. Es gibt ein sehr starkes Interesse. In Südostasien und in Südasien, also entspannend zu wirken. Ja, wenn die Sowjetunion insgesamt so eine Linie verfolgt, die man als Großmachtpolitik bezeichnet, dann heißt das ja nicht, dass sie jetzt in jeder Situation immer so ein Maximum dessen erreichen wollen, was in diesem Interesse ist. Nicht? Sie stellen sich ja taktisch meistens sehr klug auf die weltpolitische Situation ein. Und warum das kommt, ich denke, es hat auch innere Gründe. Nicht? Also Gorbatschow ist dringend angewiesen auf eine innere Reform. Und dazu muss er den Rücken frei haben. Sowohl ökonomisch, internationale Politik ist sehr teuer. Die Unterstützung irgendwelcher Länder und so weiter ist sehr teuer. Kriege sind sehr teuer. Er braucht, um sich im Inneren durchzusetzen, freie Hand. Er kann also außenpolitischen Trouble jetzt nicht gebrauchen. Und dann hängt es auch damit zusammen, dass er verzweifelt versuchen muss, eine neue Stufe des Wettrüstens zu vermeiden. Er muss verhindern, von den USA gezwungen zu werden, noch mehr in die Rüstung zu stecken. Denn das wäre für die Ökonomie seines Landes tödlich. Noch mehr verträgt diese marode Ökonomie einfach nicht. Ja, sicher. Ja, das kann, das ist schon richtig. Nur, ich sagte, das Ziel der Sowjetunion und ein Teil ihrer Methoden sind zu kennzeichnen als Großmachtpolitik. Aber ich habe auch gesagt, ihre Möglichkeiten und die Reichweite ihrer Politik ist sehr begrenzt. Nicht? Man kann also Ökonomie und Politik ja nicht trennen. Oh, die Sowjetunion hat sehr eingeengte Möglichkeiten. Ich habe deswegen auch gesagt, sie versucht eine Großmacht zu sein, sie will es sein, aber sie ist keine Supermacht. Nicht? Sie hat zu wenig im Rücken. Und ich denke, sie wird in der nächsten Zeit ziemlich zurückstecken müssen. Ja. Ja. Ja doch, sie werden ja, also ich habe prognostiziert, dass sie sich nicht in neue Konflikte hineinbegeben werden, aber sie werden das Terrain, das sie gewonnen haben, natürlich verteidigen. Nicht? Sie werden auf gar keinen Fall sich aus dem Nahen Osten oder aus Südafrika zurückziehen, das werden sie nicht aufgeben. Und sie werden auch ihren Machtanspruch etwa über Osteuropa nicht aufgeben. Und insofern werden sie sich nach wie vor als Großmacht erweisen, aber sie werden wahrscheinlich nicht zusätzlichen Einfluss gewinnen in der nächsten Zeit. Sie werden möglicherweise Einfluss verlieren, aber nicht so viel, dass man sagen könnte, sie spielen nur noch eine Rolle wie Großbritannien oder so. So weit werden sie nicht zurückzudrängen sein. Sie werden den Charakter der Großmacht behalten, aber sie werden keine weiteren Zugewinne zu verzeichnen haben, ist meine Vermutung. Ja. Nein, also ich glaube ganz sicher, dass wenn sich die weltpolitischen Konstellationen ändern und die Sowjetunion eine gute Gelegenheit hat, ihren Einfluss auszudehnen, dann wird sie diese Gelegenheit ergreifen. Nur im Augenblick, nein, sie stellt sich auf die Situation ein. Sie kalkuliert ziemlich korrekt die Machtverhältnisse. Und sie sieht halt ein, dass sie unter den gegenwärtigen Machtverhältnissen kaum eine Chance hat, ihren Einfluss weiter auszudehnen. Wenn sich die Kräfteverhältnisse einmal ändern, wird sich auch die sowjetische Politik wieder ändern. Das ist aber keine kalkulierte Atempause. Das ist eine Anpassung an die weltpolitischen Gegebenheiten. Denn ich glaube nicht, dass die Sowjetunion das Ziel verfolgt, die ganze Welt zu erobern oder sich zu unterwerfen oder unabhängig zu machen. So viel Realismus ist in den Köpfen der sowjetischen Führung, dass man dort weiß, dass das nicht geht. Mhm. Ja. Diese Sprüche kenne ich auch. Nur, es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, dass Ideologie in der Sowjetunion eine große Rolle spielt. Da werden zwar jedes Jahr ein paar Millionen Broschüren gedruckt, wo gebetsmühlenhaft Lenin-Zitate oder Lenin-Sprüche wiederholt werden und wo auch ein gewisser weltrevolutionärer Anspruch erhoben wird und die Unvermeidlichkeit des Kommunismus oder das Weitergehen der ganzen Welt zum Kommunismus und so weiter immer wieder, wiederholt wird. Nur, man muss eines sehen, die westliche Ideologie, also, hat eine tiefe Wirkungskraft. Hier handeln die Leute entsprechend ihrer Ideologien. Im sowjetischen Herrschaftsbereich werden diese Broschüren, von denen Sie reden, gedruckt und in den Papierkorb geworfen. Nicht, das ist ein leeres, hohles Ritual. Da glaubt, also selbst Gorbatschow ist kein Marxist-Leninist in diesem Sinne. Nicht? Ja klar, das gehört zum Staatsritual, immer wieder darauf Bezug zu nehmen und sich in die Tradition zu stellen. Aber Sie finden also kaum einen, also wenn natürlich, wenn irgendeiner auf eine Westreise geschickt wird, will er sagen, dass er dazu sich bekennt, aber wenn Sie mit Kommunisten im Osten reden, also spätestens nach dem dritten Glas Bier, machen die sich lustig über diesen Kram. Nicht? Das ist eine Ideologie, die überhaupt keine soziale Wirkungskraft hat. Da glaubt keiner dran. Nicht, das ist also auch besonders erstaunlich. Die Schüler und Studenten müssen alle, werden alle gezwungen, in diesen Ländern das Fach Marxismus-Leninismus zu belegen, abgekürzt ML. Und ohne gewisse Prüfungen in ML kann man kein Abitur machen und kein Examen an der Universität. Aber in keiner Ecke der Welt wissen die Studenten so wenig über Marx und Lenin wie in den östlichen Ländern. Die lernen das so ungefähr, wie ich hier den Katechismus gelernt habe. Auswendig gelernt, beim Abfragen ausgespuckt, vergessen. Nicht? Das ist eine Ideologie ohne Wirkungskraft. Ja, hier gibt es noch ein paar, die dran glauben, aber denen ist wirklich nicht zu helfen. Aber wirklich, ich bin also davon wirklich fest davon überzeugt, dass also in dem ganzen sowjetischen Herrschaftsbereich noch nicht einmal diejenigen, die an den Universitäten Marxismus, Leninismus lehren, nicht, noch nicht mal die glauben daran. Es ist doch so offensichtlicher Schwachsinn, nicht, was dort behauptet wird. Das ist doch so offensichtlich im Widerspruch zur Realität. Das ist keiner ernst, das neueste Beispiel, dieser vom Berg, der gerade, also ein sehr hoher Funktionär aus der DDR, der gerade in den Westen übergewechselt ist, hat jetzt ein Buch geschrieben über einen polemischen Verriss der marxistisch-leninistischen Ideologie. Das ist jemand, der hat 30 Jahre nichts anderes gemacht, als diese Ideologie zu predigen. Nicht?